Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Holger Schelp. Hallo, Herr Schelp.
Hallo, Frau Hellwig.
In Fachkreisen, nämlich im Medizinischen, werden Sie bekannt sein, denn Sie sind der Vorsitzende vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband Bremen.
Das ist richtig. Viele Leute kennen meinen Namen. Ich bin ja auch schon 25 Jahre in der Stadt. Oh nee, 30.
Sie sind 30 Jahre in der Stadt, aber ich habe gelesen, seit 2000 haben Sie eine eigene Praxis. Stimmt das?
Genau. Ich bin damals zu einem Freund in die Praxis gegangen, der sie ein halbes, dreiviertel Jahr vorher gegründet hatte.
Sie sind zu dritt in der Praxis oder im Moment zu viert, habe ich gesehen auf Ihrer Homepage. Stimmt das?
Ja, drei, die InhaberInnen sind und eine vierte Ärztin Weiterbildung.
Genau. Was haben Sie vorher gemacht, wenn Sie 5 Jahre, waren Sie am Krankenhaus tätig oder haben Sie...
Ja. Die meisten Mediziner sind am Anfang der Berufslaufbahn in einem Krankenhaus. Mhm. Es geht auch ohne, aber die meisten machen das so. Ich war natürlich auch vorher in einem Krankenhaus, aber ich habe, bevor ich die Hausarztmedizin entdeckt habe und Allgemeinmediziner geworden bin, erstmal Anästhesie gemacht.
Sie waren Anästhesist im Krankenhaus, nicht zur Facharztausbildung, sondern auch danach?
Nee, als ich die Facharztausbildung fertig hatte, bin ich dann nach Bremen gezogen und habe hier in Bremen selbst nicht als Anästhesist gearbeitet.
Ah ja, aber im Krankenhaus als Arzt?
Ja, verstehe. Ein bisschen Innere, ein bisschen Chirurgie.
Wo denn? An welchem Krankenhaus?
In Lilienthal.
In Lilienthal. Ah, in Lilienthal. Mhm. Und warum haben Sie sich entschieden, sich selbstständig zu machen?
Na, im Krankenhaus ging es so nicht weiter. Da rücken die jungen Leute nach und Oberarzt werden, das wollte ich nicht. Und da ich ein kleines Kind hatte, musste ich mir eine Stelle suchen, die mir die Möglichkeit gibt, selbst zu bestimmen, wann ich arbeite oder wie viel ich arbeite. Und das ging in so einer Niederlassung am besten. Da bist du dein eigener Chef. Und da mein Freund damals gesagt hat, du, ich lass mich nieder, aber alleine will ich das nicht machen, komm bitte dazu, habe ich das so gemacht.
Diese Gemeinschaftspraxen, das ist ja tatsächlich ein Modell, wo die Arbeitszeit man besser einfach aufteilen kann. Obwohl das, glaube ich, nicht alle machen, aber eigentlich ist die Idee dahinter, dass man sich alles Mögliche teilt, die Kosten, die Verantwortung und eben auch die Arbeit, oder?
Ja, das ist die erste Stufe der Work-Life-Balance, dass man sich das teilen kann. Es ging damals um Urlaub machen und trotzdem die Praxis geöffnet halten, sodass ein Angebot für die Menschen da war.
Eine Vertretung haben. Muss man sowieso, glaube ich, eine Vertretung vorhalten als Arzt oder ist das nur als Facharzt so?
Nein, das gilt für alle, die eine Niederlassung haben. Wir sollen, wenn wir nicht da sind, Kollegen bitten, uns im Notfall zu vertreten, damit die Patientinnen und Patienten wissen, wohin sie gehen sollen, wen sie fragen können.
Und wenn jemand nie sagt, muss man so lange rumtelefonieren, bis man jemanden hat?
Im Prinzip müsste man das tun. Mhm. Ist natürlich heute eine Regelung, die bei der geringen Zahl an Praxen immer schwieriger zu erfüllen ist.
So ähnlich wie bei den Apotheken, ne? Fällt mir gerade bei Apothekennotdiensten ein.
Ja, auch die müssen sich untereinander absprechen und Pläne machen.
Genau. Wo kamen Sie denn her, als Sie nach Bremen gekommen sind?
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da bin ich aufgewachsen und in Aachen habe ich dann studiert.
Sie verziehen so das Gesicht, als ob das eine Jugendsünde wäre. Ist Nordrhein-Westfalen, ist erst mal nichts gegen zu sagen, oder?
Nein, es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, ich mag das da auch. Ja. Ja.
Und wo sind Sie groß geworden?
Ich komme aus Ostwestfalen-Lippe, aus Lippe.
Ja, Sie sind aber sehr, Sie mögen Bremen sehr, oder?
Ja, es ist... Ich bin in vielen Städten gewesen. So als junger Mensch kommst du ja rum und bist mal hier, dann mal im Ausland kurze Zeit. Und in Bremen war das so, als ich hier hinkam, habe ich das erste halbe Jahr einfach Glück gehabt. Ich habe die richtigen Menschen getroffen, eine Wohnung gefunden, eine Krabbelgruppe für mein Kind gefunden. Und wenn das alles so gut anfängt, dann bleibst du doch so einem Ort gegenüber positiv.
Hat sich das verändert, das Bild von Bremen in den letzten Jahren?
Nein, das hat sich nicht geändert. Ich bin immer noch sehr gerne hier. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich woanders mal war.
Mhm. Das ist natürlich Moin. Das größte Kompliment, was man kriegen kann. Hallo.
Moin. Vergessen.
Alles gut. Nach Bremen gekommen. Wieso haben Sie Medizin studiert? Gibt es da eine familiäre Vorbelastung, wie das ja oft so ist? Obwohl, dann wären Sie vielleicht in eine Praxis eingestiegen, die schon bei den Eltern oder so vorhanden ist.
Ja, stimmt. Das ist sehr häufig so. Aber nein, bei mir war das so, ich war der Erste in unserer Familie, der studiert hat. Da gab es keine medizinischen Vorbilder. Ich habe das studiert, weil ich mich am Anfang nicht entscheiden konnte. Ich dachte, wow, bei Medizin, da musst du so viel im Grundstudium machen. Chemie, Physik, Bio. Und erst als ich dann da ankam und gemerkt habe, dass die meisten anderen das aus ganz anderen Gründen studiert haben, habe ich gemerkt, dass meine Motivation ein bisschen sonderbar war.
Sie waren also ein sehr guter Schüler. Erstmal müssten Sie den NCA geschafft haben. Und zweitens, wenn Sie so ein Interesse hatten an diesen naturwissenschaftlichen Fächern, ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich.
Ja, ich war so ein bisschen nerdig.
Also Sie waren ein guter Schüler.
Sie haben ja, das stimmt.
Was für einen Abi haben Sie gemacht? 1-0?
Ja, das stimmt. Das ist ein Treffer. Richtig geraten.
Genau, und viele andere haben Sie festgestellt, die haben Medizin studiert, um den Menschen zu helfen, Geld zu verdienen oder weil sie so einen guten NC hatten oder was ist so Ihre Erfahrung da gewesen?
Wenn ich mich an damals erinnere, haben die meisten halt gewusst, sie wollen die Praxis der Eltern übernehmen. Das war schon so ein Plan. Da gab es sehr viele, die wollten wirklich was für die Menschen tun und helfen. Vom Geldverdienen war bei den Studienanfängern damals nicht die Rede. Also da hat irgendwie keiner drüber nachgedacht. Ich habe zwar gehört, Junge, studier was, dann bist du ein gemachter Mann, und habe darüber gar nicht nachgedacht, was das dann bedeuten soll, aber arbeiten musste man trotzdem.
Ist das denn überhaupt noch so, dass man sagen kann, wer niedergelassene Ärzte verdienen wirklich sehr, also sehr gut will ich jetzt nicht sagen, aber haben ein sehr gutes Auskommen?
Das ist sehr gespreizt. Ja, prinzipiell geht es uns gut. Absolut. Aber das schwankt zwischen es geht mir gut und ich mag lieber nicht drüber sprechen, so gut geht es mir. Also einige verdienen sehr, sehr gut.
Es kommt auf die Facharztrichtung an oder auf die Art, wie viel man eben arbeitet, wie bei jedem anderen auch. Weil viele ihrer Kollegen beklagen, zum Beispiel, dass sie für eine Spritze oder so, die kennen das viel besser als ich, kenne das Honorarsystem, natürlich nicht 5 Euro bekommen oder für manche Sachen 1,50 Euro oder so ganz niedrige Sätze haben.
Da sind wir schon bei einem Thema. Das Beste ist, ich kriege für den einzelnen Handschlag gar nichts. Für mich ist am besten, dass ich für das, was ich insgesamt den Menschen anbiete, eine Wertschätzung erfahre. Das heißt, okay, der Arzt muss so und so viel verdienen. Das sollte ungefähr die Größenordnung sein. Ich kriege eine Pauschale. Und dann entscheide ich, was ist sinnvoll. Was brauchen die Leute? Was kann ich anbieten? Und was führt uns jetzt voran? Und dann verzichte ich eben auch mal etwas, was nicht nötig ist. Ich muss nicht jedes EKG schreiben und jede Lungenfunktion 4-mal im Jahr wiederholen.
Das heißt, das wäre das Gesundheitssystem, was Sie sich wünschen würden. Die Ärzte bekommen eine Pauschale.
Ja, nicht komplett pauschal. Wir wollen ja auch anerkennen, dass der eine vielleicht mehr tut als der andere.
Eine Grundpauschale.
Ja.
Wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für Ärzte. Und dann kann man eben arbeiten die einen mehr und die anderen weniger. Aber es wäre nicht so, dass, was manchen Ärzten ja nachgesagt wird, die sozusagen die Honorartabelle in der Schublade haben und gucken, was sie ihrem Patienten noch Gutes tun können oder ihm Igelleistung oder so angedeihen lassen.
Die Idee ist ziemlich verbreitet, weil wir ja die Älteren von uns damit aufgewachsen sind. Wir haben erstmal gelernt, fachlich die Menschen gut zu versorgen. Und dann haben wir, wenn wir in die Niederlassung gingen, gemerkt, aha, da gibt's eine Ziffer dafür, eine Abrechnungsziffer in jedem System, ob ein Privatsystem oder kassenärztliches System. Und dann musste man diese Ziffern können. Und das Schönste ist, wenn man das abgeben kann oder wenn das nicht mehr nötig ist, weil das eine Versorgungspauschale dahinter steckt. Also in hausarztzentrierten Verträgen geht das in diese Richtung. Und ja, auch ich muss mir manchmal denken, ja, für diesen Hausbesuch, den du da machst, kriegst du jetzt leider gar nicht extra Geld. Das war schon eingepreist, das war schon in dem drin, was du halt für die anderen schon gemacht hast. Selbst ich muss mich davon lösen, obwohl ich das mit der Pauschal- oder größtenteils Pauschalbezahlung ziemlich gut finde.
Trotzdem, wie würden Sie den Zustand des Gesundheitssystems denn beschreiben? Im jetzigen Zustand. In einer Großstadt wie Bremen, wollen wir es mal so sagen. Auf dem Land ist ja nochmal was anderes.
Da ist ein großer Umbruch da. Viele Dinge ändern sich. Und das Schwierigste ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, lernen müssen, dass das Angebot anders wird. Dass es andere Personen sind, die ihnen da was geben oder ihnen helfen. Und wir Ärztinnen und Ärzte müssen auch lernen, uns anders zu organisieren. Es fallen ja insgesamt Arztstunden weg, also gearbeitete Stunden. Einmal, weil die Menschen nicht mehr, also die Ärztinnen und Ärzte auch nicht mehr so bereit sind, jetzt 60 Stunden oder 70 Stunden die Woche zu arbeiten, sondern das eher auf Normalmaß zurückzufahren, um gesund zu bleiben. Aber ersetzen müssen wir das ja trotzdem irgendwie, was da anders gearbeitet wird. Und so vom Unternehmerarzt betrachtet wäre es so, ich arbeite dann zwar ein bisschen weniger, organisiere aber besser. Das heißt, ich schaffe eine Struktur, wo meine Mitarbeiterinnen gut ausgebildet sind, wo die auch Dinge tun, wo ich immer schaue, machen die das richtig. Und die Menschen, die zu uns kommen, lernen dann, muss nicht alles der Arzt, die Ärztin machen, sondern ich kann auch einmal zur Praxis gehen und das macht nur eine gut ausgebildete oder nur in Anführungszeichen eine ausgebildete MFA. Die macht das aber unter der Aufsicht des Arztes und alles ist super.
Ich glaube, viele wollen das nicht, ne? Also es gibt so Vorteile.
Oh ja.
Ist das zum Beispiel Impfungen, ne? Also das können ja medizinische Fachangestellte durchaus machen. Wenn da nebenan ein Arzt ist, wenn einer kollabiert, dann schreit man halt.
Genau, so ist die...
wenn ich das ein bisschen überspitzt
darstellen darf. So ist die Idee. Wenn ich alles selber tun müsste, könnte ich ja nur ein Fünftel oder ein Sechstel der Patienten versorgen, die ich mit einem guten Team versorgen kann. Deshalb ist das nötig. Und dieses Umorganisieren in diesem, Sie haben nach dem Gesundheitswesen von jetzt gefragt, das ist zäh. Das ist schwierig, das muss in die Köpfe. Nicht nur in die Köpfe der Patientinnen und Patienten, sondern auch in unsere Köpfe, dass wir unser Team besser aufstellen und dass wir es gut bezahlen. Dann kann ich statt 40 Stunden 30 Stunden arbeiten und habe dann Zeit fürs Organisieren und Machen und Tun. Und unterm Strich kommt dann doch was Gutes dabei raus.
Es liegt ja vielleicht auch nicht nur an den Ärzten. Ich habe neulich mit einer Ärztin gesprochen, als ich zu ihr gesagt habe, da ging es darum, dass man keinen Facharzttermin bekommt und dass auch diese Nummer mit den Elfen nicht immer funktioniert, weil die KV einfach sagt, fahr bitte nach Hamburg, da gibt es einen Termin, aber in Bremen ist nichts zu machen in den nächsten Wochen. Und da hat sie gesagt, es läge nicht nur an dem System, sondern auch an den Patienten, weil weil viele Leute mit jedem Wehwehchen sofort zum Arzt gehen. Glauben Sie nicht, da ist auch was dran? Wenn man manchmal so Sachen mithört, was man natürlich eigentlich nicht sollte, die an der Rezeption besprochen werden oder so, dann wundert man sich schon ein bisschen. Ist natürlich jetzt ein bisschen sehr verallgemeinert, aber gibt es nicht auch Zufälle, viele Menschen, die, weil sie was gegoogelt haben, so zum Arzt gehen, anstatt mal 2 Tage zu warten und dann fällt ihnen doch nicht der Arm ab?
Das glaube ich nicht.
Ah ja.
Ich glaube, dass derjenige, der sich auf den Weg macht und geht hin und Hilfe und fragt nach Hilfe, dass derjenige wirklich Rat braucht. Die Frage ist, von wem? Also, der kann es nicht alleine zu Hause aushalten und rätseln, was es wohl ist. Ja, die Frage ist, wer gibt ihm diese Antwort? Ich würde nicht sagen, die Leute kommen mit Pillepalle. Die Sorge ist da und wenn man das Haus verlässt und zum Arzt geht, dann trägt das.
Es sei denn, man möchte gerne krankgeschrieben werden,
weil
man keine Lust hat zu arbeiten.
Das ist bei den wenigsten so. Die meisten haben wirklich Gründe. Und es werden immer mehr Leute, die wir in der Hausarztpraxis versorgen müssen, auch wirklich krank. Das heißt, wir haben mit Leuten, die nicht mehr 4 Wochen im Krankenhaus sind, sondern nur noch 5 Tage im Krankenhaus sind, zu tun. Die sind also kranker als früher, wenn sie aus dem Krankenhaus zurückkamen.
Weil sie schneller rausgeschmissen werden, Anführungsstrichen.
Ja, das ist ja auch sinnvoll. Es würde ja im Krankenhaus viel Geld kosten. Das gehört zu dem, was ich meinte mit Umbauen. Das muss sich ändern, alle müssen sich darauf einstellen. Und wenn dann mal eine kleinere Frage ist, wo andere vielleicht sagen, da hättest du doch Oma fragen können, dann kann das vielleicht meine MFA schon beantworten. Wir machen manchmal solche für kleine Anlässe MFA-Sprechstunde und da gibt es Handreichungen dafür, wie das laufen kann. Das muss ich dann nicht unbedingt selber machen. Und wenn meine Mitarbeiterin mich dann fragt, habe ich das richtig gemacht? Super, alles toll. Ich glaube, das Problem ist nicht die Banalitäten und die Kleinigkeiten. Das Problem ist, dass wir alle nicht richtig Nein sagen können. Nicht alle Untersuchungen sind nötig. Und ich brauche Zeit, um jemandem zu erklären, warum er zum Beispiel ein MRT gar nicht unbedingt braucht.
Ach so, der kommt dann und möchte sich ganz sicher sein und bettelt dann um MRT.
Genau, auch wir Ärztinnen und Ärzte machen das manchmal. Wir machen mal vorsichtshalber noch das und das. So nach dem Motto, dann habe ich nicht so viel Verantwortung, bin ganz sicher, dass das nichts Schlimmes ist. Und dieses auf einen gesunden Menschenverstand oder einen gesunden Medizinerverstand gucken und mal abwarten oder jemandem erklären, warum eine technische Untersuchung ihn nicht voranbringt, das verlangt Mühe, Arbeit und Durchhaltevermögen und das verlangt auch Einigkeit, dass das dann ein anderer Arzt, eine andere Ärztin ähnlich sieht.
Aber das ist, glaube ich, schwierig, ne?
Ja, natürlich.
Weil es gibt ja auch Menschen, die, wenn sie von dem Arzt nicht bekommen, was sie sich erhoffen, aus welchen Gründen auch immer, dann zum nächsten ziehen, ne?
Ja, das ist zu vermuten, das weiß ich nicht. Aber das könnte in Zukunft bei der elektronischen Patientenakte sich tatsächlich offenlegen.
Ja, ja, das stimmt. Das wollte ich nämlich noch fragen. Man als Patient, als gesetzlich versicherter Patient, weiß man ja auch gar nicht, welche Ziffern abgerechnet worden sind. Ich habe das schon immer nicht verstanden, warum der Patient selber, ich glaube, er kann irgendwie das beantragen, eigentlich gar nicht mitbekommt, was der Arzt für ihn da abgerechnet hat. Die meisten interessiert vielleicht nicht, aber Privatpatienten kriegen ja diese Übersicht, ne?
Das war schon länger möglich, dass ich als Patient darum bitte, eine Patientenquittung zu kriegen. Die Systeme bieten das schon seit 10 Jahren an, dass ich auf Knopfdruck sowas rausspucken kann. Aber es hat niemand interessiert. Und ich wusste dann auch schließlich gar nicht mehr, wo der Knopf dafür ist.
Ah ja, verstehe.
Das war nicht so relevant. Ich glaube, es ist immer dann, wenn das sowieso jemand anders bezahlt, interessiert man sich nicht so dafür.
Das ist auch damit bezahlt man sich ja durch die Krankenkassenbeiträge. Das ist ja absurd, dass man das gar nicht bezahlt.
Ja, das ist auch ein Argument. Wir wollen doch nicht unsere Krankenkassenbeiträge erhöhen und zu viel vergeuden.
Ja, das stimmt. Obwohl sie steigen ja trotzdem, wie man gerade gesehen hat.
Gehälter steigen auch, ja.
Ja, natürlich. Ich sage auch gar nichts dagegen. Nur man muss halt zur Kenntnis nehmen, dass sie steigen. Es wird ja oft davon geredet, dass es eine richtige Gesundheitsreform braucht, umfassend. Das betrifft vor allen Dingen auch Krankenhäuser. Also zum Beispiel Bremen tut sich ja schwer damit, das LDW zu schließen. Was halten Sie denn davon?
Ich bin kein Krankenhausspezialist und es ist schade, dass die Anlaufstelle vorübergehend verloren geht und sich ändert. Aber wenn ein Gebäude so sanierungsbedürftig ist, dann ist es doch sinnvoll, dass man was ändert. Und wir haben viele Krankenhäuser. Und das LDW ist beliebt gewesen, es hat einen guten Ruf. Es ist vielleicht ein unglücklicher Moment, dass man so eine Entscheidung treffen muss, aber falsch halte ich das nicht. Wenn gerade ein Krankenhaus einen guten Ruf hat, das geht ja in Wellen immer so ein paar Jahre hoch, ein paar Jahre runter. Doch, das liegt immer an den Menschen, die da gerade tätig sind, wie gut der Ruf ist. Und wenn ein guter Ruf da ist und schwarze Zahlen geschrieben werden, dann versteht halt keiner, warum schließt du das denn jetzt? Aber wenn es Bausubstanzprobleme gibt, dann kann man das nicht anders lösen.
Und eine Konzentration, Spezialisierung ist ja vielleicht in so einer Stadt jedenfalls, ist vielleicht auch nicht so schlimm.
Wie gesagt, das ist der Bereich, wo ich nicht genug Informationen habe. Ich weiß nur, dass die Menschen, die in meinem Stadtteil, ich arbeite ja in Huchting, bedauern, wenn sie dann da nicht mehr hinfahren können. Weil sie andere Wege einschlagen müssen.
Das stimmt, aber das ist ja auch sowas, ne, so ein Gewöhnungsprozess, das ist wie wenn Schwimmbäder geschlossen werden müssen, dass man einfach weitere Wege hat, obwohl es in der Stadt noch einen gibt. Da denke ich manchmal an die Menschen eben auf dem Land, die hatten vielleicht ein Freibad, das ist zu, dann, wenn sie Glück haben, haben sie noch einen Baggersee.
Ja, aber es sollten auch genug Schwimmbäder da sein und es sollten genug Angebote da sein. Ich will so darauf verweisen, dass andere es schlechter haben. Sollten wir uns nicht rausreden.
Das stimmt, aber man sollte auch nicht immer auf die gucken, die es besser haben, ne?
Einverstanden, Kompromiss.
So in der Mitte, genau. Ja. In der Mitte. Sie machen schon ziemlich viel, habe ich gesehen, auf Ihrer Homepage, um das umzuleiten. Zum Beispiel gibt es bei Ihnen, also Sie haben so eine Online-Präsenz, da kann man wegen Rezepten und Überweisungen, kann man da draufklicken. Da gibt es, glaube ich, eine E-Mail an Sie, dass man nicht jedes Mal anrufen muss. Das wollte ich sagen, es ist nämlich so, dass man zu vielen Ärzten telefonisch gar nicht mehr durchdringen kann, weil ich glaube, wirklich medizinische Fachangestellte händeringend gesucht werden. Bei Ihnen ist auch eine Stelle ausgeschrieben, wenn ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, wie viele MFAs ne, Sie haben, aber einfach ist es nicht, oder?
Nein, einfach ist das nicht. Gerade weil wir versuchen, ärztliche Arbeitszeit zu ergänzen mit MFA-Arbeitszeit, brauchten wir welche. Und wir brauchten auch welche, die Lust haben, sich fortzubilden. Wir müssen die natürlich auch an ihren Arbeitsplatz binden. Das heißt, der Arbeitsplatz muss so gut bezahlt sein, dass man auch als alleinstehende Person davon leben kann. Man muss das Gefühl haben, ich bin hier am richtigen Ort, ich tue was Sinnhaftes, was Sinnvolles. Das muss mir Freude machen, sodass es leicht fällt, zur Arbeit zu gehen. Und ich muss eine Perspektive für mich sehen, dass ich auch in 10 oder 20 Jahren womöglich das noch machen kann, mich weiterentwickeln kann und nicht immer im gleichen Sumpf sitze, sondern mich dann anders und verbessert fühle. Also all die Dinge müssen zusammenkommen und das wird manchmal vergessen, dass man nicht nur jemanden anstellt, der 20 Jahre das Gleiche macht, sondern da muss Musik drin sein.
Gelingt Ihnen das denn?
Ach, wir geben uns Mühe.
Weil das ja schwer ist.
Das ist so unternehmerische Aufgabe.
Das gilt ja für viele Unternehmen, nicht etwa nur für Ärzte.
Das machen auch andere Unternehmer so, ja. Aber das muss man versuchen. Und manchmal hat man Glück, manchmal hat man geschickte Hand und manchmal klappt das aus irgendwelchen Gründen nicht.
Viel hängt ja vom Team ab, ne? Dass man sich da wohlfühlt in der Praxis oder dass man eben sich weiterbilden kann zum Beispiel, genauso wie Sie sagen. Ne?
Aber wir sind eigentlich zu dem Thema MFA gekommen wegen der Telefoniezeiten.
Ja, genau. Das kennen Sie ja auch, ne?
Das hat eine ganz gute Erklärung. Früher hatte ein Arzt, eine Ärztin, meist zwei Angestellte und ein Telefon. Mhm. Und da gab es die Möglichkeit zu telefonieren. Denn diese Praxis mit einer ärztlichen Person hat eine bestimmte Zahl von Leuten versorgt. Das kann man mit dem Telefon nebenbei schaffen. Jetzt sind wir ja meistens Gemeinschaftspraxen. Das heißt, das sind drei, vier Ärzte. Gut, die arbeiten vielleicht nicht alle Fulltime, aber es sind jedenfalls mehr als eine Arztstelle. Und trotzdem ist immer nur noch ein Telefon da. Dann haben wir vielleicht mehrere Leitungen, damit wir gleichzeitig raustelefonieren und eins noch fürs Fax, können wir auch noch drüber reden. Aber es ist, das Telefonaufkommen ist höher und wir haben immer nur noch ein Telefon.
Ach, es liegt gar nicht an denen, die dahinter sitzen, sondern eigentlich ist es meistens
doch
besetzt
auch.
Quasi.
Auch.
Ach so, aber
wenn die dann telefonieren und die Leitung ist freigeschaltet, dann wird so viel telefoniert in der Zeit, dass alle, die dann nicht durchkommen, natürlich frustriert sind. Mhm. Und ja, die Arztpraxen sind schlechter telefonisch zu erreichen. Und darum haben wir halt andere Wege geschaffen, um irgendwie die Versorgung gewährleisten zu können, haben wir dann solche vom Datenschutz her nicht so ganz geliebte E-Mail-Angebote geschaffen. Da gibt es noch modernere Sachen, aber E-Mail ist ja erstmal, was alle können und kennen, die sich mit Computern und mit Handys beschäftigen. Und da kann man speziell bei uns halt mit der E-Mail was bestellen. Eine Überweisung oder einen Termin
oder ein Rezept. Ne, ja. Was man schon x-mal gehabt hat. Was gibt es denn für modernere Methoden?
Es kommen mehr und mehr Apps auf den Markt, die man mit den Mobilgeräten benutzen kann, die dann datenschutzkonform wirklich nur mit dieser Praxis verschlüsselt kommunizieren. Man muss sich richtig registrieren, braucht dafür aber eben dann diese spezielle App dieser Praxis auf seinem Handy. Und dann kann man aus dem Medikamentenplan heraus, der hinterlegt ist, was bestellen oder kann vielleicht auch die Krankschreibung sehen, die Praxis fertig hat. Und im besten Fall kann man auch sehen, wann das bestellte Rezept elektronisch freigeschaltet ist. Dann muss man nicht nochmal nachfragen.
Gibt es das bei Ihnen schon?
Ja, wir bauen das langsam auf. Es gibt es.
Weil nämlich, das ist natürlich, viele ältere Menschen fühlen sich dann abgehängt, ne? Weil die keine Lust dazu haben. Das ist ja auch ihr gutes Recht, nicht so digital sein zu wollen. Aber für Jüngere ist das wahrscheinlich sogar ziemlich attraktiv.
Wenn wir die Jüngeren mit diesen Angeboten versorgen können, dann ist mehr Telefoniezeit für die Älteren übrig. Mhm. Win-win. Mhm.
Was haben Sie von, ich habe gesehen, Sie haben neue Öffnungszeiten seit Januar 25. Haben Sie die Öffnungszeiten eingeschränkt oder ausgeweitet?
Wir haben sie leider eingeschränkt.
Das habe ich von sehr vielen Ärzten schon gelesen und gehört.
Normalerweise fängt doch eine Praxis morgens um 8 Uhr an ungefähr. Wir mussten an zwei Tagen die Woche um 9 Uhr anfangen, weil wir ein so großes Bestellvolumen in diesem E-Mail-Eingang haben. Auch Termine, Akutanfragen, dass wir das erstmal bearbeiten müssen.
Für in dieser Stunde.
Ja, das muss erstmal irgendwie gestartet werden, sonst geht der Tag organisatorisch über Kopf.
Ja.
Früher haben wir sogar jemanden gehabt, dann wurde am Wochenende schon vorsortiert. Mhm. Aber das war dann nicht mehr persönlich möglich. Und wir haben dann beschlossen, wir machen das anders. Mhm. Und es fehlte uns Personal, um die langen Öffnungszeiten von früh bis spät komplett abdecken zu können.
Also haben wir es auf diese Weise, medizinisches Fachangestellten oder beides?
Als wir das begonnen haben, fehlte beides.
Oh ja.
Also wir hatten dann auch mal ein halbes Jahr lang keine Ärztin in Weiterbildung gefunden. Passte gerade nicht.
Mhm.
Und dann fehlt noch zwei MFAs sogar.
Mhm.
Eine Stelle ist jetzt wieder besetzt, aber wir suchen immer noch.
Mhm. Ich würde ja kommen. Ich habe keine Ausbildung. Sie haben gesagt, wir hatten früher von 8 bis 9 geöffnet, aber da muss man jetzt sich jetzt um sozusagen um Bürokratie kümmern. Andere lassen von 8 bis 9 die Privatpatienten zu. Das ist ja auch ein Riesenthema, ne?
Das Schöne ist, damit habe ich in Huchting überhaupt kein Problem. Ich brauche keine extra Privatpatientensprechstunde anzubieten, weil einfach so wenige da sind, das läuft so nebenbei mit.
Das wollte ich Sie nämlich fragen. Ist Huchting ein besonderes Gebiet sozusagen für Ärzte? Mittelzuchting, in Mittelzuchting sitzen Sie, ne?
Ja. Ich arbeite da immer schon und ich finde es jetzt nicht von meinem Empfinden besonders. Ich müsste dann mal eine Zeit lang in einer anderen Praxis arbeiten, um selbst zu merken, wie anders das da ist.
Ich meine, merkt man, dass es da Menschen gibt, die wenig Geld haben, zum Beispiel, weil sie sagen, sie haben weniger Privatpatienten. Huchting gehört ja jetzt nicht zu den privilegiertsten Stadtteilen, das ist ja nicht böse gemeint, gibt es da natürlich auch, aber nicht durchgängig.
Die Wohnungen sind da günstiger, es liegt ein bisschen außerhalb. Mhm. Natürlich ist das so, dass dort Leute wohnen, die nicht so viel Geld haben. Und ich merke das halt, wenn ich mich mit anderen Ärztinnen und Ärzten unterhalte, dass die andere Erfahrungen machen in anderen Stadtteilen. Mhm. Das ist doch logisch, ja. Mhm.
Macht Armut denn krank, Ihrer Erfahrung nach?
Von meiner Erfahrung her kann ich das nicht sagen, weil ich ja nicht in anderen Stadtteilen gearbeitet habe. Aber ich weiß das aus den Veröffentlichungen. Ja, macht es. Die Lebenserwartung ist in Stadtteilen mit niedriger sozialer Rate schlechter, also niedriger als in anderen Stadtteilen, ja.
Aber merken Sie das in der Praxis? Also, dass zum Beispiel psychosomatische Krankheiten auffällig viel sind, weil die Leute sich viele Sorgen machen müssen um, weiß ich nicht, wie sie den nächsten Monat überstehen sollen oder so. Da ist das total naiv, was ich Sie jetzt frage. Kann natürlich auch sein.
Nein, das ist nicht naiv, aber ich glaube, die Probleme hast du überall. Selbst wenn du vielleicht finanziell gut abgesichert bist, kann die Ehe in die Brüche gehen oder du kannst deinen Job verlieren und musst was Neues machen. Gut, Hunger sollte heute keiner mehr haben. Nee, aber wenn es an drei Stellen brennt, du bist krank, zu Hause gibt es Probleme und du findest keine Arbeit, das ist natürlich schlimmer.
Aber so, dass Sie direkt sagen, dass Sie das merken, dass in Ihrer Praxis viele Patienten hochbelastet sind, das ist übertrieben.
Die Menschen haben ja große Resilienz. Das heißt, sie sind in ihrer Situation, verbessern sie sich im Idealfall von Tag zu Tag. Sie lernen immer besser Deutsch oder sie bilden sich immer weiter oder sie sind erwachsen geworden. Also ich sehe eher Entwicklung nach vorne. Ich sehe das Positive bei den Menschen. Mhm. Und nicht, dass es schlecht ist, sondern dass es besser wird.
Mhm. Na, dann ist das ist doch ein beglückender Beruf, finde ich, wenn das so ist. Sie helfen da ja wahrscheinlich bei, ne? Muss man ja sagen.
Begleiten. Ich weiß nicht, die Leute helfen sich schließlich selbst. Aber so im richtigen Moment was Nettes zu sagen, was Bestätigendes zu sagen oder auch was Schwieriges richtig mitzuteilen, das ist hilfreich, klar. Mhm.
Was war Lauterbach für ein Gesundheitsminister? Waren Sie mit Herrn Lauterbach zufrieden? Hätten Sie sich gewünscht, dass er weitermacht?
Das ist ja schön, dass Sie nach Karl Lauterbach fragen. Der hatte auch in Aachen studiert und hat mit mir im gleichen Hörsaal gesessen, aber wir kannten uns damals nicht gut.
Er hatte auch schon eine Fliege, da ist er wahrscheinlich aufgefallen, ne?
Ach, ich erinnere mich, dass er immer vorne gesessen hat, aber es ist schon so lange her jetzt, dass ich darauf nicht rumreiten kann. Karl Lauterbach hat viele gute Ideen gehabt. Er kommt ja aus der Epidemiologie. Er ist nicht richtig Epidemiologe, aber er hat sich mit solchen Sachen beschäftigt. Was er halt nicht konnte, die direkte Patientenversorgung. Das heißt, wie macht man das vor Ort? Wie organisiert man eine Praxis? Und sowas kam da alles nicht. Wir fühlten uns so in den Jahren in der niedergelassenen Medizin so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber jetzt soll ja der Job des Gesundheitsministers sowieso undankbar sein, weil man da immer alles falsch macht. Und keiner reißt sich drum. Weiß ich nicht, ob Herr Lauterbach das auch gesagt hat. Ich beobachte seine Talkshows nicht.
Ja, ich auch nicht. Wer war denn der beste oder die beste Gesundheitsminister, / die Sie so in Erinnerung hatten? Gibt es da überhaupt jemanden? Sonst wären wir ja schnell dabei, dass man nur alles falsch machen kann.
Herr Gröhe hat das gut gemacht, obwohl er nicht Mediziner war. Ulla Schmidt hat Sachen in Gang gebracht, aber ist auch für anderes kritisiert worden. Auf diese politische Frage kann ich nicht gut antworten, da bin ich nicht so aufgestellt.
Verstehe. Wen würden Sie sich denn wünschen als neuen Bundesgesundheitsminister? Ich habe gelesen, da sind im Gespräch Karl-Josef Laumann, Sozialminister in NRW, und Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU. Aber mal abgesehen, wenn Sie sich einen backen könnten oder was sollte der oder die mitbringen?
Wir wünschen uns, dass die niedergelassene Medizin nicht vergessen wird. Das ist für uns ganz wichtig. Wenn immer über die Reform der Krankenhäuser gesprochen wird, über Verminderung von Bettenzahlen. Wir würden uns wünschen, wir würden auch mal erwähnt. Das heißt, die Patienten wissen, sie gehen in eine Praxis und lassen sich dort versorgen. Aber in den Gesundheitsberichten der Bremer Behörde stehen wir zum Beispiel gar nicht drin. Da stehen Krankenhauszahlen, aber keine Zahlen aus dem niedergelassenen Bereich. Das ist dann einfach nicht mitgedacht. Da merkt man dann so, das wird als so selbstverständlich angesehen, dass wir da sind. Und dass da ein bisschen Fokus drauf kommt, das wäre unser Wunsch.
Im Sinne von, geht es da im Sinne von um Anerkennung oder geht es um Anerkennung und so ein Pauschalsystem, wie Sie sich...
Nee, es geht darum, das System mitzudenken. Was ist unsere Aufgabe in dem gesamten System? Es sprechen ja seit so ein paar Jahren alle Leute immer von Struktur und Patientensteuerung. Das heißt, wo soll wer hingehen, wer ist wo am richtigen Platz, wo kriegt er die beste Antwort? Und da gibt es dann viele Ideen dazu. Aber dieses Mitdenken, welche Aufgabe wir dann haben und was wir leisten können, das fehlt.
Zum Beispiel, wenn jemand aus dem Krankenhaus entlassen wird, damit er da nicht so lange bleibt, dass die Hausärzte ihn weiter betreuen.
Und der Moment ist ein so kritischer und arbeitsintensiver Moment, der wird aber so selbstverständlich hingenommen. Das ist sowohl für die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, die eine Entlassung durchführen müssen, ein Moment so größter Konzentration, für den man eigentlich Zeit braucht, dass da alles mitgeht. Als auch für uns im niedergelassenen Bereich. Wir müssen dann gucken, was darf man verordnen, was macht jetzt demnächst Sinn, was hat derjenige verstanden über seine Situation, welche Hilfsangebote müssen vielleicht angestoßen werden, was muss noch erklärt werden. Und das läuft oft so, das läuft eigentlich immer komplett ungeplant und nebenbei und kommt fast immer zu kurz.
Es müsste also so eine Mittelinstanz noch geben oder so.
Darüber wurde schon so viel nachgedacht, wie man das verbessert. Es würde mir völlig ausreichen, wenn man es einfach immer dran denkt, dass das wichtig ist. Wir organisieren uns ja gut. Wir machen das. Jeder stellt sich darauf ein, dass Entlassungen kommen und hat dafür ein Konzept. Aber wenn es dann heißt, ja, Krankenhauszeiten müssen verkürzt werden, dann muss man auch denken, was das für den niedergelassenen Bereich bedeutet. Und dass das Geld, was in dem Krankenhausbereich eingespart wird, dann zumindest ein als kleiner Teil dann in diesen Bereich kommen muss, wo wir mehr Aufwand haben.
Davon wird aber, ich habe mal den Koalitionsvertrag geguckt unter Gesundheit, Sie auch?
Ja, wir haben orientierend drüber geguckt. Und was gut ist, dass zumindest die Idee von dieser Primärversorgung, das heißt, Hausarztpraxen sollen als Anlaufstelle dienen und weiter koordinieren, dass diese Idee nicht aufgegeben wurde.
Aber dann brechen Sie doch zusammen vor der. Also ich zum Beispiel, wenn ich mir sicher bin, dass ich zum Orthopäden gehöre, gehe da einfach hin. Auch wenn ich es nicht soll. Ich soll zu meinem Hausarzt gehen und dann überweist er mich. Aber wenn Sie die auch noch alle abkriegen, wie soll das denn gehen?
Im Augenblick kriege ich die beim Orthopäden abgewiesen werden.
Ja, das ist auch nicht besser, das stimmt.
Der Orthopäde sagt dann, heute nicht, gehen Sie mal heute zu Ihrem Hausarzt. Das heißt, ich kriege denjenigen sowieso. Oder ich kriege ihn, nachdem der Orthopäde gesagt hat, du hast nichts Schlimmes, geh mal zu deinem Hausarzt, wenn du, dann kriege ich ihn dann und dann ohne Bericht. Das heißt, irgendwie habe ich mit demjenigen oder derjenigen sowieso Arbeit. Ich glaube, das könnte man organisieren. Wir müssten uns ein bisschen umstellen, wenn wirklich jeder kommen müsste. Dann würden wir das irgendwie hinkriegen, dass wir vorher den richtigen Dreh finden. Und dann würde auch vielen klar werden, hey, vieles kann tatsächlich endgültig versorgend die hausärztliche Praxis tun. Es muss nicht immer der Spezialist sein. Und wenn wir das hinkriegen, dass die Leute merken, hey, meine Hausarztpraxis kann mir in diesen Sachen auch helfen, dann hat der Spezialist Zeit für schwierigere Sachen, kann die Leute besser versorgen. Und dann wäre das auch wieder für alle gut. Klar, ich gebe Ihnen recht, auch wir müssen uns umstellen. Man darf nicht einfach einen Überweisungszettel zücken und zack, weiterschicken. Man muss gucken. Aber weil das Rückpendeln sowieso kommt, glaube ich unterm Strich nicht an mehr Arbeit.
Dann braucht man also nicht mehr Hausärzte und mehr qualifiziertes Personal.
Doch, das ist eine Voraussetzung dafür, dass das klappt.
Diese Umbau, von dem Sie geredet haben.
Wir sind nur schon auf dem Weg, deshalb habe ich nicht extra erwähnt.
Verstehe. Dieser Umbau, von dem Sie reden, Sie fangen damit an oder sind mittendrin, aber machen das denn alle Ärzte?
Viele machen das so, ja.
Weil es einfach sich nicht mehr anders
verhält. Es gibt so einen nicht definierten Begriff der Versorgerpraxis oder Versorgungspraxis. Das heißt, die Praxis, die genau das tut, worüber alle Politikerinnen und auch alle Menschen immer sprechen. Du gehst dahin, kannst Fragen stellen, du kriegst da deine Medikamente. Es gibt aber auch viele hausärztliche Praxen, die ganz andere Dinge tun. Weil es freie Kassenarztsitze gab, sind hausärztliche Sitze vergeben worden an Ärztinnen und Ärzte, die in diesem Sinne nicht hausärztlich tätig sind, sondern Randbereiche abdecken. Und da ist die Zahl nicht so genau bekannt.
Hm. Was heißt denn Randbereiche abdecken?
Naja, es gibt zum Beispiel hausärztliche Kassenarztsitze, die eigentlich von Internisten besetzt sind, die spezialisiert sind auf Onkologie. Hm. Und in dem Bereich dann Patienten versorgen und eben nicht Hausbesuche machen und Disease-Management-Programme für Diabetiker und sowas machen, sondern ihre onkologischen Themen dort bearbeiten. Das heißt, formal dann eine Hausarztpraxis mit Unterspezialisierung, aber wenn man so in dem Sinne von versorgen, Bevölkerung versorgen redet, ist das eigentlich was Spezialistisches. Also,
ne? Das heißt, die Zahlen, wie viele Hausärzte überhaupt da sind, stimmen nicht so ganz.
Ja, genau. Es ist Die kannst du zählen, aber sie machen nicht alle das Gleiche.
Es gibt ja inzwischen auch Privatpraxen, bei Fachärzten zum Beispiel. Was ist davon eigentlich zu halten? So richtig weiß ich es ja auch nicht. Ich habe jetzt zufällig eine persönliche Erfahrung gemacht und da hat mir jemand erzählt, dass in der Praxis sehr viele gesetzlich Versicherte sind, weil sie nicht wissen, wie sie sonst an einen Facharzttermin kommen sollen. Aber das macht doch dieses ganze System, ist doch, da gibt es doch irgendwie ein Problem.
Ja, das Problem mit den Privatangeboten ist ja, dass dann ruckzuck der Eindruck entsteht, wer genug Geld hat, kann sich alles leisten. Und das ist nicht gut. Das ist für den sozialen Frieden unter uns nicht gut.
Aber es stimmt, ne? Zum Beispiel, was die Bevorzugung von Privatpatienten betrifft. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, vor ein paar Jahren ist mal so ein Fall durch die Presse gegangen, da hatte einer ein Wartezimmer für Privatpatienten. Da haben sich alle drüber aufgeregt, das war natürlich entsprechend ausgestattet und so. Also die Zweiklassenmedizin konnte man sogar sehen. Aber dass Privatpatienten bevorzugt werden und schneller einen Termin bekommen und so, das ist nicht bei allen, aber bei vielen Ärzten ist das ja so. Ich weiß auch gar nicht, ob man denen das vorwerfen kann.
Nein, das kann man im Grunde nicht, solange die Vergütung so unterschiedlich ist. Und im hausärztlichen Bereich ist der Unterschied nicht sehr groß, weil wir nicht so viel spezielle technische Dinge anbieten. Aber wenn technische Leistungen angeboten werden können durch eine Facharztpraxis, dann ist der Unterschied groß. Und dann kann man den Kollegen das nicht verdenken, dass sie sagen, ich nehme erstmal die Bezahlung, die fest in Euro dasteht. Ich weiß doch nicht, wie viel Punkte da später in Cent und Euro umgerechnet werden. Also ich kann es nachvollziehen, dass sich jemand so entscheidet.
Zumal wegen der Budgetierung und Deckelung.
Das Problem ist, dass es das System überhaupt gibt.
Ja, genau. Man hätte keine privaten Krankenversicherungen einführen sollen. Oder was meinen Sie?
Ich nicke zustimmend.
Das stimmt. Auf jeden Fall, dass das viele Leute wurmt, die halt lange auf einen Termin warten müssen. Und dann bei DocLib oder DoctorLib, da kann man sich ja selber einloggen. Und wenn man da Privatpatient angibt, dann kann man selber überprüfen, wie schnell man dann doch einen Termin hätte. Ne?
Ja, das ist wahr. Aber das habe ich vorhin schon gesagt. Es geht auch darum, welche Sachen sind nötig. Und ob jetzt privat versichert oder gesetzlich versichert, solange bei Privatversicherten auch die Untersuchungen gemacht werden, die wirklich nötig sind, werden damit Menschen versorgt. Und dann hoffentlich korrekt und richtig, angemessen. Dann ist doch alles gut.
Es geht nur um die Bevorzugung.
Ja.
Sonst um den Termin zum Beispiel, ne?
Ja. Mir ging es um Verschwendung von Ressourcen.
Ja, das
wenn MRT-Zeiten verwendet werden für eine Gefälligkeits-MRT, dann wäre das schade, weil genau da könnte ja jemand reinrutschen, dessen Kasse vielleicht weniger bezahlt dafür.
Wäre schade, sagen Sie. Ich würde fast sagen, ist schade. Sie sind der Experte, ich bin einfach...
Ja, ich kenne ja die Zahlen nicht genau. Ja. Das ist ja auch nur gemeinsames Vermuten.
Ja, man hört davon, kann man so sagen. Ne? Aber das ist ja auch so, wenn ich einen befreundeten Arzt habe.
Ja, wir sind auch alle verschieden.
Ja, ja, natürlich. Aber dann tut er einem vielleicht auch mal einen Gefallen, lässt einen vor. Auch wenn, wie das halt in anderen Berufen auch ist, hat ja nichts
mit Medizin zu tun. Das ist das größte Problem, wenn deine Patientinnen und Patienten Freunde von dir sind, dass diese professionelle Haltung sich leicht ändert. Das kann dann passieren, in die Falle zu geraten, ich tue was medizinisch dann doch gar nicht so sinnvoll ist.
Verstehe ich, ja. Ja. Ich sage immer, man müsste eigentlich in seinem Bekanntenkreis einen Anwalt, einen Mediziner und einen Tiermediziner haben.
Und das sind dann gute Freunde, wenn sie zu dir sagen, wenn wir über was Fachliches sprechen, kommst du bitte morgen in meine Kanzlei.
Genau. Oder lässt dir einen Termin geben. Dann musst du mal gucken, wann du drankommst, das stimmt. Die waren stehen geblieben, was soll der mitbringen? Erstmal soll er die Hausärzte würdigen, deren Leistung und eben auch also würdigen in jeder Hinsicht. Was soll der noch mitbringen, ein Gesundheitsminister, eine Ministerin, die Sie sich aussuchen könnten? Gibt es eine parteiliche Präferenz? Sind Sie in der Partei?
Nee, ich bin keiner Partei. Ich bin in keiner Partei. Nein. Ich bin sozial links orientiert, das ist so meine Position.
Aber darf trotzdem Christdemokrat sein?
Ja, klar. Hallo, wir haben ein demokratisches System und solange das durchwechselt, ja, ich dachte, das wäre eine Prüfungsfrage. Alles gut.
Es wird ja offensichtlich jemand aus der CDU.
Ich glaube, dass Ministerinnen und Minister ihr Ministerium gut leiten müssen. Hm. Wenn die auf das hören, was die Fachleute im Ministerium ihnen zu präsentieren haben und dann diese übergeordneten Entscheidungen und Richtungen vorgeben, dann reicht das. Sie müssen nicht komplette Spezialisten in dem Fachgebiet sein. Es fällt mir schwer, so Wünsche zur Person zu formulieren. Hauptsache, er denkt an mich. Oder sie.
Das Primärarztsystem haben wir schon drüber gesprochen. Was da noch drin steht im Koalitionsvertrag, ich habe da mal quer gelesen, ist, das habe ich nicht so richtig verstanden, es geht um das Honorarsystem, dass nicht bedarfsgerechte Arztkontakte reduziert werden sollen durch Jahrespauschalen. Ist das das, was Sie sich wünschen?
Ja, das geht in die Richtung, genau.
Nicht bedarfsgerechte Arztkontakte, was sind denn nicht bedarfsgerechte Arztkontakte? Ist das hier, was wir machen, schon ein nicht bedarfsgerechter Arztkontakt? Ich fürchte fast, ja.
Nein, das macht ja Spaß hier, sich zu unterhalten. Das ist alles gut, das ist schon bedarfsgerecht.
Okay.
Nee, es geht darum, dass im Vergütungssystem der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also diesem EBM, ist es notwendig, dass man einmal im Quartal Patientinnen und Patienten sieht. Ja. Nur dann kann man bestimmte Grundpauschalen abrechnen, die man aber braucht, um die Versorgung so zu organisieren mit den MFAs, mit den Räumen, die man hat, mit Druckern, Computern, alles, was man da so vorrätig hält, Geräte medizinische. Das System sieht nicht vor, dass jemand einfach nur aus der Ferne bestellt und versorgt wird und dann so alle halbe oder einmal im Jahr kommt. Solange er gesund ist, wäre das ja völlig sinnvoll. Und nicht bedarfsgerecht heißt, er muss jedes Vierteljahr erscheinen und sich zeigen.
Ist das so?
Ja, natürlich. Natürlich wird das nicht immer so gehandhabt, weil die Praxen ja auch mit gesundem Menschenverstand arbeiten. Aber formal dürfte man, wenn jemand nicht selbst in die Praxis kommt und den Arzt gesehen hat, nur eine kleine Gebühr von ein paar Euro abrechnen für das Rezept und kriegt keine Pauschalen und nichts. Und darum werden die Leute bestellt.
Das ist sowas wie eine Betreuungspauschale. Das heißt, man könnte auch mein Hausarzt, wenn ich da nicht regelmäßig antreibe, könnte sagen, ich habe jetzt jemand anders einen Patient. Sie nehmen zum Beispiel auch keine neuen Patienten mehr auf, glaube ich, ne, weil sie es nicht schaffen. So ähnlich wäre das. Der könnte mich dann sagen, du bist gar nicht mehr, ich bin gar nicht dein Hausarzt, weil du trafst ihn nicht alle 3 Monate an.
Ja, so herum funktioniert es nicht. Aber dieses Vergütungssystem stellt uns in den Praxen tatsächlich diese Falle. Wenn wir uns gut organisieren und mit Mitarbeiterinnen die Patienten gut versorgen, aber die haben formal nicht den Arzt gesehen, dann darf man diese Pauschalen nicht abrechnen.
Das ist wirklich beknackt.
Und das abzuschaffen, Das ist ganz, ganz wichtig. Weil das nicht dem empfindet, wie wir als Besucher einer Praxis, als Patientinnen und Patienten das Ganze sehen. Wenn wir wirklich gesund sind und brauchen nur ein Folgerezept, dann ist es nett, wenn der Arzt uns zuwinkt, aber wir müssen ihn noch nicht sehen.
Wer hat das denn, also mit welchen guten Gründen wird denn daran festgehalten? Weil, glaube, ist das die Unterstellung, dass sie zu viel abrechnen oder sowas? Nee.
Was ist das stammt noch aus der Zeit, als es die papiergebundenen Krankenscheine gab. Also als du aus deinem Abreißheftchen einen Krankenschein hingetragen hast und wenn der dann da war, konntest du dann abrechnen.
Aber da musste ich den ja auch nur vom Weiben zuwinken und das Ding auf die Theke legen. Ne?
Das sind Formsachen, die in dem Text der Abrechnungsziffer drinstehen und die überholt sind. So wie viele Dinge überholt sind und keiner sich traut, endlich mal einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Deshalb sind wir so froh, dass in der hausarztzentrierten Versorgung mit Pauschalen gearbeitet wird. Und da reicht es dann, dass der Patient sich an die Praxis gewandt hat. Alles ist gut. Und dann kann man sinnvolle Dinge tun, statt verschnörkelte Dinge, die gar nicht nötig sind und nicht bedarfsgerecht sind, wie es da heißt.
Aber es gibt ja keine Gegenmeinung, oder? Dass man an sowas festhält und sich keiner traut. Was heißt, also, ich verstehe gar nicht, wovor. Oder sich einfach nicht drum kümmert, ist ja vielleicht eher so, ne? Dass man sich eben um die teuren Krankenhäuser oder so kümmert.
Wenn man das nicht. Also, so ein kompliziertes Konstrukt wie die Abrechnung der Kassenärzte zu ändern, da musst du mit einem Schwert kommen und den gordischen Knoten durchschlagen. Den kannst du nicht aufknüpfen. Die Kleinteile kannst du nicht retten. Da ist der gordische Knoten schon runtergefallen. Ja. Wenn man da anfängt, Kleinigkeiten zu machen, wird alles immer noch komplizierter. Und darum hängt das fest. Das ist in sich verhakt.
Weil keiner tatsächlich die Traute hat, so einen Riesenfass dann aufzumachen, weil man eben alles nochmal überprüfen müsste. Also das wäre ja dann schon ein Wunsch, dass die neue Bundesregierung das anfasst, wer auch immer da vorne dran steht.
Ja.
Verstehe. Sie nehmen keine neuen Patienten auf. Das ist zum Beispiel auch so ein Problem, was manche Leute frustrieren lässt, dass sie gar keinen Hausarzt mehr finden. Oder sie finden einen, aber dann müssen sie eben auch ziemlich weit sich auf die Socken machen. Kann man das guten Gewissens eigentlich machen?
Mit gutem Gewissen mache ich das nicht. Es war so lange so selbstverständlich, wenn jemand fragte, dann nahmen wir auf und kümmerten uns. Es verschwanden ja auch wieder welche, es zogen welche weg, es wurden welche sehr alt und starben. Also normalerweise war das so ein Spiel, aber wenn ich im Augenblick neue aufnehme und kann schon die da sind, kaum versorgen, dann tue ich irgendjemandem immer Unrecht. Und deshalb vertrösten wir im Augenblick und sagen, frag doch so in 2-3 Monaten nochmal nach, wenn wir noch einen Arzt oder eine Ärztin in Weiterbildung gefunden haben, dann ist das anders bei uns, wenn wir unsere Öffnungszeiten wieder etwas ausdehnen können. Wir vertrösten im Augenblick immer. Und natürlich versorgen wir jemanden, der in Not ist, aber wir sagen, wir können dich heute behandeln, aber das heißt nicht, dass du bei uns bleiben kannst. Du musst weiter suchen. Schwierige Situation. Ja.
Das liegt daran, dass sie zu wenig Kapazitäten haben und dass die Menschen immer kranker werden. Werden die Menschen immer kränker?
Nein, sie werden nicht kranker. Sie leben länger. Und ich kriege aus den Krankenhäusern eher Arbeit. Also, ne? Und ich kann nicht mehr einfach jeden so einweisen und das Krankenhaus kümmert sich schon. Ich muss Dinge selber tun.
Und Medizinstudenten wollen nicht gerne Hausarzt werden, sondern lieber Facharzt?
Das ist ja seit vielen, vielen Jahren schon so.
Warum?
Nur so zum Vergleich, in den Nachbarländern sind es meistens 40% Ärztinnen und Ärzte, die hausärztlich tätig sind. Und bei uns sind es nur so 16. Das heißt, du findest einen großen Pulk an ärztlichem Personal in Krankenhäusern und in Facharztbereichen und in den hausärztlichen Praxen viel, viel weniger. Warum sich das in Deutschland so entwickelt hat, ich glaube, damals gab es ja noch diesen praktischen Arzt, der wurde so als Doktor ohne Doktor belächelt, obwohl das nicht ganz passt. Der praktische Arzt hatte nur keine Facharztausbildung. Inzwischen hat die Allgemeinmedizin ja auch eine eigene Facharztbezeichnung. Die Internisten können hausärztlich tätig sein. Die Kinderärzte sind formal ja auch Hausärzte. Das Spektrum ist groß. Wir hatten eine Zeit lang, war das Ganze so wenig attraktiv, weil es auch akademisch nicht viel bedeutete, Hausarzt zu sein. Das wurde auch von der Bevölkerung so als, naja, geh mal zu einem richtigen Arzt jetzt, wenn der nicht klarkommt. Das wurde so in den Köpfen gepflanzt. Und wenn sich dann so ein junger Mensch entscheidet, der was anpacken will und eine Karriere hinlegen will, dann ging er eben in Facharzt, also in spezialistische Bereiche. Und die Facharztausbildung Allgemeinmedizin hat erst ganz langsam wieder einen Wert bekommen. Daran arbeiten wir schon in der DGAM und bei uns im Verband seit Jahren, diesen guten Ruf darzustellen, zu zeigen, wir sind was, wir können was, wir machen was.
Sie sind eigentlich die wichtigsten Ärzte, wenn man es genau nimmt.
Dankeschön. Nein, das will ich nicht behaupten.
Doch, ich
finde, wir gehören dazu.
Ja, aber jetzt mal von allem, was man im Fernsehen in Arztserien sieht. Aber Sie sind ja welche, die kennen die Patienten manchmal von Kindesbein oder vom Teenager an, bis sie alt sind, wenn sie so lange durchhalten. Oder Sie kennen die ganze Familie. Das wirft ja oder Sie kennen auch die Gegend, in der die leben. Das hat ja einen ganz anderen Blick auf die Patienten, oder?
Ja, das stimmt. Diese familienorientierte Medizin, diese Familienmedizin ist ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal, was wir da haben. Das verändert aber auch uns als Menschen über Jahre. Das macht auch was mit unserem Denken. Ja, klar. Ich bin ganz sicher, dass jemand, der radiologisch arbeitet, kardiologisch arbeitet, an seiner Arbeit auch viel Freude hat und sinnhaftes Tun da hat. Aber bei uns ist dieses Wahrnehmen, wie es den Menschen geht, was die brauchen, wohin der Trend geht, da entsteht, ohne dass du deine eigenen Freunde bemühen musst, so ein Bild davon, was gerade los ist. Und manchmal ist dir das selber gar nicht so bewusst. Erst im Gespräch mit anderen merkst du dann, ach, da habe ich ganz andere Vorstellungen.
Und Sie begleiten die halt oft viele, viele Jahre, wogegen Spezialisten manche Patienten ja nur einmal, bestenfalls nur einmal sehen oder bei einer, wenn die einen Unfall hatten oder sowas, ne?
Das stimmt, ja.
Oder Gynäkologen, wenn ein Kind kommt oder so. Na, obwohl, das ist ein schiefes Beispiel.
Ja, auch gynäkologisch bleiben die meisten Menschen ja auch lange, also ja, die meisten Frauen jahrzehntelang da. Ja. Nein, das ist nicht nur unser Ding alleine, aber es ist was ganz Besonderes bei uns. Ja.
Sie bereuen es also nicht?
Nein.
Sie sind sehr gerne Hausarzt?
Ja, ich war überrascht, wie viel Spaß mir das machte, als ich dann einmal da reingerutscht war. Ah, ja. Das ist toll, ja.
Wir haben am Anfang, bevor das Gerät gelaufen ist, schon darüber geredet, wie man sich, Sie müssen sich Auszeiten nehmen, das würden Sie ja wahrscheinlich jedem Berufstätigen raten, aber auch jedem Arzt. Aber wahrscheinlich ist doch tendenziell, arbeiten Sie doch immer ein bisschen mehr und ein bisschen länger, oder? Weil Sie keinen Patienten nach 5 Minuten abfertigen.
Das stimmt, das ist ein Problem. Das dauert dann oft länger, als wir es eigentlich geplant haben und verschiebt sich jeden Vormittag wieder in eine spätere Zeit. Wenn die nächsten mindestens 5 bis 10 Jahre wird das ja mit diesem Mangel an hausärztlichen Arbeitszeiten noch schlimmer, bis es sich dann hoffentlich wieder erholt. Und ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, wisst ihr was, kompensiert das nicht mit mehr Arbeiten, sondern macht genau das Gegenteil. Arbeitet ein bisschen weniger, haltet euch gesund, macht was anderes, aber organisiert, nehmt euch Zeit zum Organisieren. Macht eine Teampraxis draus, dass alle was machen und sorgt dafür, dass das gut funktioniert. Und damit kannst du ärztliche Arbeitszeit, die vielleicht dann fehlt, mehr als kompensieren.
Was machen Sie denn zum Ausgleich?
Ich fahre sehr häufig mit dem Fahrrad zur Praxis. Ich spiele Badminton.
Sie wohnen in Bremen-Nord, ne? Ja. Sie fahren dann immer nach, wie viele Kilometer sind das?
18,5.
Ah ja, weil ich hatte mal in einem Artikel gelesen, der schon ein paar Jahre alt ist, dass Sie immer vom Goetheviertel mit dem Fahrrad zur Praxis fahren. Da ging es darum, wie viele Leute mit dem Fahrrad, glaube ich, zur Arbeit fahren oder so. Das war einer der ersten Artikel, wo Sie im Weserkurier vorgekommen sind.
8 Kilometer durch die Stadt, das dauert genauso lange wie 18,5 den Hafen entlang.
Ja. Badminton spielen Sie? Was haben Sie sonst noch? Haben Sie Hobbys, denen Sie nachgehen können?
Ich sitze sehr gerne am Computer und ich buddel gerne im Garten. Ja. Ah,
am Computer, aber um zu spielen?
Nein. Ich verstehe gerne Programme. So, ich schaue, wie es funktioniert. Früher habe ich mal programmiert, aber ich habe ein Faible dafür. Ich mag das.
Ja. Verstehe. Gibt es eigentlich auch, vielleicht meine letzte Frage, Muss man nicht sich auch dafür hüten, dass man am Wochenende und abends von eben Bekannten angerufen wird, denen irgendwas wehtut?
Das passiert ziemlich wenig. Ich rufe ja auch nicht meinen Schwager an und sag mal, wie mache ich diese Mauer? Das ist dann, wenn er Zeit dafür hat, wenn wir uns sehen. Und das ist immer in einem gesunden Maß. Nein, die Leute haben untereinander großen Respekt.
Man würde es selber wahrscheinlich auch nicht machen. Da müsste schon sehr, 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 sehr schlimm sein. Ne? Auch dann würde man wahrscheinlich eher den Notdienst rufen. Also bevor man Freunden auf die Pelle geht. Das stimmt, wenn man ein Auto hat, was repariert werden soll, so würde man auch nicht sagen, kommst du mal eben am Wochenende vorbei.
Nein, das organisiert man dann, wie es sich gehört.
Ja, ich dachte, wenn man so auf der Straße, obwohl wenn sie in Mittelzuchtingen leben würden, wäre es vielleicht was anderes, ne?
Ja, dann ging es eher so darum, dass jeder und jeder dich grüßen möchte. Und das ist schön.
Ja, auf jeden Fall.
Nein, das kann man sehr gut. Wenn dann doch jemand zu viel fragt, kann man es begrenzen und sagt, ach, lass uns jetzt über was anderes reden, das verstehen alle. Aber ich fühle mich nicht übermäßig bedrängt.
Doch, mir fällt noch eine allerletzte Frage ein. Nämlich, Sie haben ja ein Kind oder Kinder.
Vier.
Sie haben vier Kinder. Wer davon will Medizin studieren?
Bisher noch niemand.
Dann scheinen Sie doch ein abschreckendes Beispiel in irgendeiner Weise zu sein. Vielleicht. Oder die sind noch zu klein.
Ja, dann sollten wir uns vielleicht in 15 bis 20 Jahren noch mal darüber unterhalten, was dann daraus geworden ist.
Würden Sie denen raten, mach das? Das ist toll. Ja, ne?
Ja, klar. Hm.
Na, das ist doch ein tolles Schlusswort. Dann kann ich mich nur bedanken, Herr Schell. Wir haben jetzt über den Hausärzteverband nicht so viel geredet, aber ich denke mal, dass vieles die Positionen sind, die Sie eben auch in dem Verband vertreten, ne?
Genau solche Sachen besprechen wir im Hausärztinnen- und Hausärzteverband. Alles gut.
Das mit der Organisation finde ich interessant. Das wusste ich als natürlich auch Patientin eines Hausarztes noch gar nicht. Aber das ist eine gute Idee. An Krankenhäusern wird das ja auch gemacht. Das ist so eine, zum Beispiel, es gibt ganz neue Berufe, von denen ich noch gar nichts gehört habe. Habe ich neulich in einem Magazin vom Klinikum Mitte gelesen. So eine Schnittstelle zwischen Patienten und Ärzten, die aber keine Mediziner sind. Und da versuchen, Gespräche und so aufzufangen, um eben wahrscheinlich auch die Arbeitszeit von Ärzten eben mit anderen Sachen zu füllen. Ich glaube, das ist ein guter Weg.
Genau.
Also herzlichen Dank nochmal für das Gespräch und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.